Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Mein Name ist Markus Kruse. Ich bin Geschäftsführer der Assekurata. Und in unserem heutigen Podcast sprechen wir über die Wesentlichkeitsanalyse im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das Ganze ist kein ganz neues Thema. Wir hatten das 2022, hatten wir es schon mal thematisiert. Und auch heute darf ich wieder begrüßen meinen lieben Kollegen Oliver Benz, Bereichsleiter für den Bereich Nachhaltigkeit. Hi, Oliver.
Hallo, Markus.
Und wir haben uns heute nochmal zusammengefunden, weil wir das Thema nochmal aufgreifen wollen, dann aber unter einer etwas anderen Perspektive, denn heute wollen wir mal darüber sprechen, wo steht eigentlich gerade die Versicherungsbranche bei diesem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auf der einen Seite, aber ganz speziell geht es um die Wesentlichkeitsanalyse. Da hast du aus deinen Projekten einige Erfahrungen gesammelt und auch einen guten Überblick darüber, wie der Markt das Thema gerade so treibt und auch wie er sich bei dem Thema so anstellt. Bevor wir aber jetzt konkret einsteigen, für diejenigen, weil es ist auch schon ein bisschen was länger her, die seinerzeit den Podcast nicht gehört haben, würde ich vorschlagen, greifen wir nochmal einmal kurz das Thema Wesentlichkeitsanalyse auf und erklären es in den groben Zügen. Deswegen lass uns einfach mal damit starten. Kurzer Überblick, was ist die Wesentlichkeitsanalyse und wozu dient sie?
Ja, die Wesentlichkeitsanalyse, der Begriff beschreibt es eigentlich schon so ein bisschen, ist eben eine Analyse, die dazu dient, die wesentlichen Themen, in dem Kontext eben die wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen für ein Unternehmen zu identifizieren. Aktueller Kontext der Wesentlichkeitsanalyse ist insbesondere die CSRD, du hast es gerade schon angesprochen, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, die eben in Zukunft ab 2025 die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgeben wird. Also ab 2025 müssen dazu die ersten Berichte veröffentlicht werden. Und in dem Kontext ist es eben vorgeschrieben, dass eine solche Analyse durchgeführt werden soll. Unabhängig von der Berichterstattung kann es aber auch durchaus sinnvoll sein, eine solche Analyse vor der Strategieentwicklung oder im Anlass der Überprüfung der aktuellen Nachhaltigkeitsstrategie durchzuführen, um eben für sich selber herauszufinden, welche Nachhaltigkeitsthemen eigentlich wichtig sind. Also das ist eigentlich so der Kernpunkt des Ganzen. Man geht in eine Analyse, können wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, wie man das Ganze macht und möchte herausarbeiten, welche Themen im Bereich der Nachhaltigkeit, beispielsweise Klimawandel oder Menschenrechte, ne, welche Themen dort eine besondere Rolle im Kontext des eigenen Unternehmens spielen.
Bevor wir dann konkret einsteigen, wen trifft es genau? Es gibt Größenkriterien, die ja an die Nachhaltigkeitsberichterstattung geknüpft sind und das hängt dann demnach entsprechend wahrscheinlich auch an der Wesentlichkeitsanalyse.
Genau, also die kurze Antwort, wen trifft es? Das sind die Unternehmen, die künftig nach der CSRD berichten müssen. Die Wesentlichkeitsanalyse legt bei der CSRD nämlich fest, welche Berichtsinhalte und welche Datenpunkte nach der CSRD berichtet werden müssen. Deswegen ist sie auch im Kontext der CSRD regulatorisch vorgeschrieben. Und unter die CSRD fallen eben nicht nur Versicherer, sondern grundsätzlich alle großen Unternehmen in der EU. In 2025 müssen dann zunächst diejenigen berichten, die bereits jetzt eine Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlichen müssen. Das sind im Wesentlichen große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, die noch bestimmte finanzielle Umsatz- und Bilanzgrößenkriterien erfüllen. Und ab 2026 wird das Ganze dann sukzessive ausgeweitet, sodass auch kleinere Unternehmen, im ersten Schritt zum Beispiel die mit mehr als 250 Mitarbeitenden, dass die dann berichten müssen. Das ist jetzt sozusagen der Pflichtteil. Wie auch schon gesagt, kann das aber auch für kleinere Unternehmen interessant sein. So eine Wesentlichkeitsanalyse, die nicht CSRD-pflichtig sind. Wir als Assekurata haben zum Beispiel selber eine solche Analyse durchgeführt. Wir sind ja nicht CSRD-pflichtig aufgrund unserer Größe, fallen nicht darunter. Wir haben aber einfach gesagt, es ist irgendwo spannend für uns, auch als Grundlage, um unsere Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und dahingehend, um unser freiwilliges Nachhaltigkeitsreporting auf die wesentlichen Themen zu fokussieren.
Du hast in deinem Eingangsstatement das schon erwähnt, es ist auf der einen Seite, das Thema Wesentlichkeitsanalyse ist jetzt ja nicht unmittelbar an das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung gebunden, sondern die Wesentlichkeitsanalyse gab es auch schon vorher als Instrument. Du hattest gesagt, man kann es auf der einen Seite freiwillig durchführen, um einfach den Erkenntnisgewinn an der Stelle mitzunehmen. Jetzt ist es beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung so, beide Elemente sind unmittelbar miteinander verknüpft. Warum ist das so gekommen?
Ja, die Analyse, die Wesentlichkeitsanalyse, die gab es, wie gesagt, auch schon vorher. Viele Unternehmen haben das gemacht, um sich in ihrer Strategie ein Stück weit weiter zu fokussieren. Auch in einem Reporting-Kontext gab es das Ganze schon vorher, zum Beispiel durch freiwillige Reporting-Rahmenwerke wie die Global Reporting Initiative. Auch da gab es schon den Begriff der Wesentlichkeitsanalyse. In der CSRD ist es jetzt aber, wie gesagt, nochmal besonders vorgeschrieben. Denn die CSRD möchte vor allen Dingen, dass Unternehmen sich bei ihren Nachhaltigkeitsberichten auf die wirklich wichtigen Dinge fokussieren. Sie sollen eben über das berichten, was konkret für ihr Geschäftsmodell wichtig ist, wirklich wesentlich ist und nicht über irgendwas Unwesentliches. Denn aktuell ist es ja gerade so, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung verschiedener Unternehmen nicht wirklich vergleichbar ist und es fällt auch Adressaten der Berichterstattung gar nicht so leicht nachzuvollziehen, welche Dinge sind wirklich relevant und was sind eher Marketingaspekte. Und im Kontext der CSRD spielt auch das Stichwort doppelte Materialität eine große Rolle. Die CSRD sagt eben, dass die Dinge wesentlich sein sollen oder die, anders gesagt, die eine finanzielle Materialität haben oder eine Materialität der Auswirkungen. Das muss man vielleicht jetzt kurz erklären. Das heißt, die Dinge sind eben reportingpflichtig, die finanziell eine Wirkung auf das Unternehmen haben, beispielsweise Nachhaltigkeitsaspekte, die jetzt von außen auf das Unternehmen einwirken, wie es könnten so Dinge sein, wie zum Beispiel ein CO2-Preis, der eingeführt wird aus dem Themenkomplex Klima, wenn das Geschäftsmodell des Unternehmens dadurch eben finanziell bedroht ist oder sich daraus auch eben finanzielle Chancen ergeben. Dann ist das ein Aspekt der Wesentlichkeit, wo man sagen kann, aus diesem Grunde wird das Thema eben für uns wesentlich. Und die andere Seite der Materialität ist die sogenannte Materialität der Auswirkungen. Da schaut man mehr drauf, was tut das Unternehmen konkret selber und wie beeinflusst es eben sozusagen von innen nach außen? Wie beeinflusst es Umwelt und Gesellschaft? Was tut es? Wie nimmt es da konkreten Einfluss? Und früher war es je nach Rahmenwerk eben so, dass beide Seiten der Materialität bedient werden mussten, um zu sagen, ein Thema ist wesentlich. Und das Neue dieses Konzeptes der doppelten Materialität ist jetzt eben, dass es reicht, wenn eine der beiden Seiten, also die finanzielle oder die Materialität der Auswirkungen eben sozusagen erfüllt ist, um zu sagen, das Thema ist wesentlich.
Wenn du jetzt sagst, dass die Wesentlichkeitsanalyse auch dem Zweck dient, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung vergleichbar ist, dann stellt man sich aber schon auch die Frage, wenn das Unternehmen selbst bestimmt, was wesentlich ist und was nicht wesentlich ist, warum ist dann am Ende des Tages gewährleistet, dass die Berichterstattung einheitlich ist, weil letztendlich obliegt es ja ein Stück weit dem Unternehmen auch, darüber zu entscheiden. Und besteht da nicht die Gefahr, dass man dann wieder letztendlich eine relativ große Spreizung hat, in dem, was dann der interessierte Leser vorfindet?
Das ist die Hoffnung, dass das nicht passiert. Da gibt es natürlich einige Dinge, die der Regulator sich auch überlegt hat. Ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist, was zu nennen ist, hier ist die Prüfpflicht. Also im Kontext der CSRD ist es so, dass die nicht finanziellen Berichte, die ab 2025 dann veröffentlicht werden müssen, dass die durch Wirtschaftsprüfer geprüft werden müssen und die schauen natürlich auch stark auf die Wesentlichkeitsanalyse. Das bedeutet, es gibt auch strenge Anforderungen, was die Dokumentation des Prozesses angeht. Man muss natürlich auch begründen können, warum gewisse Dinge wesentlich sind und warum gewisse Dinge nicht wesentlich sind. Und ich kann mir vorstellen, dass die Prüfer auch stark natürlich innerhalb der Branchen schauen, welche Themen sind das denn, die in diesen Branchen wesentlich sind. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass, weiß ich nicht, ein bestimmtes Unternehmen aus einer Branche XY, zum Beispiel aus der Stahlindustrie, sagt, Klimawandel ist für uns kein Thema und die ganzen Wettbewerber erkennen das als wesentlich, dann wird man zumindest irgendwo da nahelegen müssen, wie man zu dieser Entscheidung gekommen ist. Der andere Punkt, der vielleicht noch zu nennen ist an der Stelle, sind sektorspezifische Standards, die in Zukunft kommen werden. Ab 2026 sind die derzeit geplant, dass die entwickelt werden sollen. Da wird es auch nochmal konkretere Vorgaben geben für bestimmte Sektoren.
Wie läuft das jetzt genau in der Praxis ab?
Also das Vorgehen ist vom Gesetzgeber nicht bis ins kleinste Detail vorgegeben, was man eigentlich macht in so einer Analyse. Die CSRD und die SRIS-Standards, die ja quasi die Ausgestaltung der Reporting-Inhalte nach der CSRD sind, die geben allerdings eine gewisse Orientierung vor und auch die EFRAG hat unterstützende Leitlinien zur Durchführung von Wesentlichkeitsanalysen vorgegeben. Und wenn wir bei Kunden sind und diese Kunden in Projekten begleiten zur Umsetzung der Wesentlichkeitsanalyse, dann gehen wir typischerweise in verschiedenen Phasen vor. Zuerst wird mal alles gesammelt, was an Datenmaterial da ist, um halt eine gewisse Voranalyse dort durchzuführen. Bei vielen Versicherern liegt schon einiges vor, was man im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse verwenden kann. Das sind beispielsweise Inhalte der Risikoinventuren, das können Informationen aus den ORSA-Berichten sein, auch natürlich alles im Kontext Nachhaltigkeit, also die nachhaltigkeitsbezogenen Maßnahmen, die getätigt werden, auch die Nachhaltigkeitsstrategie. Und das Ganze muss dann eben noch ergänzt werden mit Recherchen zu den potenziell wesentlichen Themen. Da schaut man sich beispielsweise Sektorstudien an, man schaut sich an, was macht der Wettbewerb, man schaut sich auch an, was machen beispielsweise NGOs und was veröffentlichen öffentliche Institutionen. Und dann geht man in eine Phase, wo man eben sich über die Bewertungssystematik für die wesentlichen Themen austauscht. Also man legt quasi fest, wie kommt man zu dem Ergebnis, ob ein bestimmter Aspekt wesentlich ist oder nicht. Also diese Systematik sollte man natürlich im Vorhinein festlegen, damit man dem Prüfer auch nahelegen kann, wie man eigentlich dahin gekommen ist. Mhm. Dann geht man zunächst in eine interne Analyse, wo man erstmal das erarbeitete Wissen, was man im Vorfeld gesammelt hat, zusammenträgt und auch interne Fachexperten des Unternehmens mit einbezogen werden. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch eine externe Analyse, bei der auch die wichtigsten Stakeholder konsultiert und deren Meinungen mit einbezogen werden.
Hast du da mal Beispiele für? Also auf der einen Seite, wer sind so typischerweise die internen Experten und wer sind so klassischerweise die externen Stakeholder, die man da berücksichtigt?
Also die internen Fachexperten, das sind natürlich Menschen aus dem Risikomanagement und aus dem Nachhaltigkeitsmanagement mal zuerst. Denn klar, es geht um Nachhaltigkeitsthemen und es geht auch um Risiken, insbesondere bei den finanziellen Auswirkungen. Das sind eigentlich so die ersten beiden Anlaufstellen im Unternehmen. Aber dann kommen natürlich auch andere Abteilungen und andere Expertinnen und Experten aus den Unternehmen ins Spiel, die dann konsultiert werden. Das sind natürlich Menschen aus den Bereichen der Kapitalanlage, Menschen, die mit Produkten zu tun haben, sei es jetzt in der Produktentwicklung, aber natürlich auch Schnittstellen wie Vertrieb oder auch der Einkauf. Es ist eigentlich ein recht umfangreiches Bild von Schnittstellen, was dort typischerweise mit einbezogen wird. Denn es ist auch eine Vorgabe aus der Regulatorik, dass auch nicht nur der eigene Betrieb, sondern auch die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette bei dieser Analyse betrachtet werden muss. Und zu den wichtigsten Stakeholdern gehört natürlich, wenn nicht beim Unternehmen selber sozusagen angestellt, auch der Vertrieb mit dazu als wichtiger Stakeholder. Auch Meinungen von Kundinnen und Kunden sollten eingefangen werden, genauso wie von wichtigen Lieferanten und Dienstleistern.
Ja. Jetzt mal aus deiner Perspektive. Du hattest gesagt, du begleitest Unternehmen dabei und hast ja auch insgesamt einen guten Blick auf die Versicherungsbranche, wo die einzelnen Häuser stehen, aus den Ratings heraus. Wie ist deine Einschätzung? Wo stehen die Versicherungshäuser da gerade? Wie weit sind die?
Also die Umsetzung der Analyse hat die Versicherer schon ein Stück weit vor Herausforderungen gestellt, weil es einfach ein neues und stark regulatorisches Thema ist. So eine Analyse benötigt erstmal Zeit und auch die Einbindung, wie gerade schon geschildert, verschiedenster interner und externer Stakeholder. Und was wir dort zum einen sehen, ist, dass Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit solche Analysen durchgeführt haben und auch Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht haben, dass die durchaus Vorteile haben. Einerseits, weil man sich schon mit den Themen natürlich befasst hat, aber andererseits auch, weil gewisse Prozesse schon etabliert sind. Die Herausforderung liegt unserer Einschätzung nach vor allen Dingen bei der Einordnung der Materialität der Auswirkungen, weil das eben Dinge sind, die für Versicherer neu sind. Also das Thema Risiken und Chancen finanzieller Natur, da haben Versicherer natürlich naturgemäß Erfahrungen aus dem eigenen Risikomanagement heraus. Aber gerade diese Bewertung der Materialität der Auswirkungen ist doch oft etwas Neues. Und das liegt auch daran, dass man hier wenig quantitative Informationen hat, die man zur Rate ziehen kann, sondern dass man auch viel mit qualitativen Daten arbeiten muss. Viele Versicherer, mit denen wir im Austausch stehen und die in 2025 bereits berichtspflichtig werden, die haben ihre Analysen jedoch mittlerweile schon durchgeführt oder stehen kurz vor der Durchführung. Insofern kann man sagen, es war schon, glaube ich, für einige ein großer Kraftakt, diese Analysen durchzuführen. Aber viele haben es auch erfolgreich jetzt schon geschafft. Und jetzt steht eben die nächste Phase an, nämlich die der Datensammlung und dann die der Berichterstattung.
Bevor uns jetzt gleich über die Ergebnisse unterhalten, was dann am Ende des Tages auch rausgekommen ist aus diesen Analysen. Und du hattest ja gerade gesagt, das ist ein sehr aufwendiger Prozess an der Stelle. Kann man das eigentlich irgendwie beziffern, wie aufwendig das ist?
Das ist in der Tat ganz, ganz schwierig zu beziffern. In der Regel kriegen wir von Versicherern geschildert, dass das ein Prozess ist, der sich über mehrere Monate hinzieht. Meistens so 5-6 Monate kann man damit rechnen. Das liegt aber natürlich auch daran, wie umfangreich der Prozess durchgeführt ist. Das hängt von der Komplexität der Konzernstruktur ab, wenn es eben Konzerne sind, die berichten. Und das liegt natürlich auch daran, inwieweit Stakeholder eingebunden werden. Also wenn man jetzt eine große Breite an internen und externen Stakeholdern einbinden möchte in komplexen Konsultationsverfahren, dann ist das Ganze natürlich zeitaufwendiger, als wenn man das eher in einem, ich sag mal, beschränkten internen Kreis durchführt.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Punkt, dass der Regulator durchaus die Hoffnung damit verbunden hat, zu sagen, Nachhaltigkeitsberichterstattung ist dann eher etwas aus einem Guss. Also es ist vergleichbar, du hattest doch eben gesagt, man hofft, dass dann auch aus dieser Wesentlichkeitsanalyse die ein Stück weit eine Vergleichbarkeit entsteht. Würde mich das jetzt mal mit Blick auf die Ergebnisse interessieren. Ist das denn so eingetreten? Also hast du schon Ergebnisse von Wesentlichkeitsanalysen gesehen, wo man sagen kann, es ist mehr oder weniger ein identisches Set, was da beschrieben wird?
Ja, das kann man grundsätzlich schon sagen. Also unsere ersten Erkenntnisse zeigen, dass insbesondere die ESRS-Standards E1, S1 und G1 eine recht wichtige Rolle spielen werden in der Berichterstattung. um da ein bisschen vielleicht Erläuterungen zu schaffen. E1 ist der ESRS-Standard, der den Klimawandel betrifft. Da sind dann Themen enthalten rund um das Thema Klima eben, wie beispielsweise Treibhausgasemissionen, Maßnahmen zum Klimaschutz und auch zur Anpassung an den Klimawandel. Also das ist ein Themenkomplex, der bei vielen Versicherern als wesentlich identifiziert wurde. Dann auch aus dem sozialen Bereich der ESRS-Standards S1 zur eigenen Belegschaft, sprich zu den eigenen Mitarbeitenden, wo es dann um Themen geht wie Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Das sind natürlich auch ja, Themen, wo man, glaube ich, auch an dem ersten Ansatz von ausgehen konnte, dass die irgendwo wesentlich sind. Ich meine, um Klimawandel kommt man nicht drum rum. Ich glaube, in kaum einem Wirtschaftsbereich und auch die eigene Belegschaft spielt natürlich eine sehr große Rolle für das Unternehmen. Und dann ist es noch so, dass auch der Governance-Standard G1 im Unternehmenspolitik, dass auch der eine große Rolle spielen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach in der Versicherungswirtschaft. Da geht es dann um Themen wie Korruption und Bestechung und Unternehmenskultur. Darüber hinaus wird es dann spannend. Da sehen wir durchaus verschiedene Ansätze auch bei den Versicherern, ja, wie es darum geht, diese Sachverhalte einzuschätzen. Beispielsweise ist es so, dass einige Versicherer sagen, dass sie durch ihre Kapitalanlagen durchaus vielfältige Wirkungen erzeugen können. Ich meine, Kapitalanlagen sind irgendwo immer ein Abbild der Realwirtschaft. Das heißt, potenziell können dort alle Themen irgendwo relevant und spannend sein. Wir haben jetzt festgestellt, dass insbesondere Umweltthemen, beispielsweise der Standard E2 zur Umweltverschmutzung oder auch der Standard E4 zur biologischen Vielfalt, dass das Themen sind, wo manche Versicherer sagen, ja, innerhalb unserer Kapitalanlagen haben wir doch dort Auswirkungen, die wesentlich sind oder die zumindest potenziell wesentlich sein könnten. Und da ist es ein Stück weit auch eine Frage des Vorgehens, der Analyse, auch der Bewertungssystematik, wie progressiv man dort vorgeht und diese Inhalte auch als wesentlich kennzeichnet. Also es gibt Versicherer, die sind da eher zurückhaltend und die sagen, ja, da können wir die Wesentlichkeit noch nicht so wirklich beziffern und sind da erstmal vorsichtig und gehen von keinen wesentlichen Auswirkungen aus. Andere wiederum sagen, doch, das sind definitiv Themen, über die wir reporten sollten, wo wir wesentliche Auswirkungen sehen. Ja, abschließend kann man sagen, insbesondere die ersten Reportings nach der CSRD in 2025 werden da Klarheit über die Ergebnisse schaffen.
Hast du eine Einschätzung, wie das am Ende des Tages dann zusammengebracht wird, dass es vielleicht einen Teil von Versicherern gibt, die sagt, es ist wesentlich, einen anderen Teil von Versicherern, die sagen, es ist nicht wesentlich, weil wenn wir uns jetzt mal wieder an dem Kern dessen festhalten, zu sagen, Berichterstattung soll einheitlich sein, muss dieses Gap ja irgendwann aufgelöst werden, oder?
Genau, also was ich mir gut vorstellen kann, dass wir in den ersten 2 bis 3 Jahren der CSRD doch eine etwas heterogenere Berichterstattung sehen werden und dann ist das typische Phänomen, was wir immer sehen im Markt und speziell im Versicherungsmarkt, dass natürlich geschaut wird, was macht der Wettbewerb und man passt sich dann ein Stück weit an, was ja auch sinnvoll ist im Sinne der Adressatengerechtigkeit dieser Berichte, sodass man da auch einheitliche Standards auch kommt. Und was natürlich auch das Ganze fördern wird, sind die eben schon angesprochenen sektorspezifischen Standards. Da wird es auch einen geben für die Finanzwirtschaft. Das heißt, ab 2026 oder 2027, wenn diese Standards dann entwickelt werden und erscheinen, dann werden wir meiner Ansicht nach auch eine größere Homogenität der Berichterstattung sehen in Zukunft.
Okay. Erstmal bis hierhin vielen Dank für deine Einschätzung. Eine letzte Frage hätte ich tatsächlich noch. Du bist ja nun auch aktiv in diesen Projekten drin. Hast du mal 3 Tipps zum Thema Wesentlichkeitsanalyse, wo du sagst, wenn man in dem Prozess ist, darauf sollte man eigentlich achten, das macht einem das Leben irgendwo leichter? Können auch 2 sein.
Ja, ich glaube, wenig überraschend, früh genug anfangen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil manche vielleicht dann doch unterschätzen, wie lange so ein Prozess dauern kann, bis man alle Stakeholder eingebunden hat. Man sollte natürlich so ein Projekt gut planen, dass es auch damit mit der eigenen Berichterstattung harmonisiert wird. Das ist auf jeden Fall wichtig. Was auch wichtig ist, ist die Dokumentation. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Denn wie gesagt, auch die Wesentlichkeitsanalysen werden nachher vom Wirtschaftsprüfer eben mit überprüft. Und da ist es eben auch wichtig, dass man Zwischenergebnisse dokumentiert und die festhält. Da sollte man also früh genug anfangen, auch mit der Dokumentation. Und der 3. Tipp, trotz allem, ich glaube, nicht den Mut verlieren, kann man sagen, und Schritt für Schritt durchgehen. Denn das ganze Thema ist neu, das ist komplex, das ist aber auch für alle Unternehmen irgendwo neu. Und das ist, glaube ich, sinnvoll, wenn man da einfach versucht, systematisch und Schritt für Schritt ranzugehen. Und viele Erkenntnisse ergeben sich auch, das sehen wir auch in den laufenden Projekten, ergeben sich dann eben auch im Prozess.
Prima. Erstmal vielen lieben Dank für die Einblicke.
Sehr gerne.
Sehr spannend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten ebenfalls einige interessante Einblicke aus dieser Folge mitnehmen. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss und bis bald.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.